Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maro Sideri und heute möchte ich über ein sehr wichtiges, sehr aktuelles Thema hier sprechen, nämlich über das Thema Equal Pay, Gehaltstransparenz und was eben aktuell hier umzusetzen ist aufgrund der EU-Richtlinie, die es gibt. Und dazu habe ich heute einen sehr spannenden Gast hier bei mir. Da freue ich mich sehr und da berichte ich auch gleich, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe hier Herrn Michael Fresdorf bei mir. Er ist tätig bei der Rewe Group und dort ist er Head of Compensation und Benefits. Er ist dort eben in Köln jetzt seit 7 Jahren tätig. Vorher war er in verschiedenen anderen Unternehmen auch in diesem Bereich tätig und ist eben bei diesem Thema Gehaltstransparenz, Entgelttransparenz bei der Rewe Group, hat er da den Hut auf sozusagen. Und da freue ich mich sehr, dass Sie hier heute bei mir sind zu Gast, lieber Herr Fresdorf. Herzlich willkommen.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, also ich freue mich schon, den Podcast-Hörern und Hörerinnen heute Einblicke zu geben und eine Welt vielleicht zu eröffnen in dieses Thema Gehaltstransparenz und was denn so aufgrund der neuen EU-Richtlinie auch auf die Unternehmen auch so zukommt, was, glaube ich, bei vielen nicht bekannt ist und viele nicht so auf dem Plan haben und bei Ihnen aber da schon sehr viel gemacht wird. Und jetzt möchte ich mal kurz berichten hier für alle, ja, wie haben wir jetzt den Kontakt bekommen? Also ich habe Sie ja kontaktiert und zwar hat sich das so ergeben, dass ich mich angemeldet hatte bei einer Veranstaltung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die eine Infoveranstaltung online gemacht haben zur Umsetzung eben dieser neuen EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz. Und da ich mich mit diesem Thema beschäftige, habe ich gedacht, da höre ich mir doch mal an, was das Bundesministerium dazu zu sagen hat und wie weit sie denn schon mit der Umsetzung gekommen sind. Und bei dieser Veranstaltung, die ganz gut besucht war, hatten Sie da eine tragende Rolle, sage ich jetzt mal so. Vielleicht können Sie ja mal sagen, wie denn bei Ihnen so die Konstellation war, dass Sie bei dieser Veranstaltung dabei waren.
Ja, sehr gerne. Also das war auch gar nicht die erste Veranstaltung des Ministeriums zu diesem Thema. Die hatten Ende letzten Jahres schon mal Online-Veranstaltungen gemacht und es gab auch eine Präsenzveranstaltung bei Vodafone in Düsseldorf. Da habe ich auch teilgenommen. Da habe ich dann auch die zuständigen Ansprechpartner des Ministeriums persönlich kennengelernt und die auch mich. Vor allem durch meine sehr intensives Nachfragen habe ich da wahrscheinlich kundgetan, dass ich mich schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt habe, dass ich auch schon auf ein paar Probleme gestoßen bin, ein paar Ideen habe und Ähnliches, dass die das auch ganz interessant fanden. Und die haben dann im Nachgang an mich herangetreten und haben gefragt, ob wir diese Veranstaltung nicht gemeinsam gestalten können in einer Art Interviewformat, wo ich immer die Arbeitgeberperspektive berichte und der Kollege aus dem Ministerium hat dann eben immer die Ministeriumsseite beantwortet. Und wir hatten die Hoffnung, dass es so insgesamt ein bisschen interessanter würde. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen.
Absolut, absolut. Ja, also das hatte ich so vermutet. Also ich war ja jetzt das erste Mal dabei. Die vorherige Veranstaltung habe ich irgendwie verpasst. Und das war jetzt nicht sofort selbsterklärend, also wie da jetzt die Konstellation war. Aber ich dachte mir schon, irgendwo muss da vorher schon ein Kontakt gewesen sein. Und also da muss man sagen, ja, absolut Glückwunsch, dass Sie das dann so gemacht haben, weil aus meiner Sicht und ich glaube auch für die meisten Teilnehmer, die da waren, war dann Ihr Beitrag eigentlich der wertvollste Beitrag bei dieser ganzen Veranstaltung.
Vielen Dank für das positive Feedback. Grundsätzlich ist mir natürlich auch daran gelegen, diesen Kontakt warm zu halten, um auch zu schauen, wohin geht denn jetzt die Entwicklung? Wie wird die nationale Gesetzgebung dann final aussehen? Wir haben ja das Problem, dass wir so ein bisschen auf bewegliche Ziele schießen. Ja, die EU-Richtlinie ist jetzt seit letztem Juli in Kraft, aber bindet ja nur den Mindeststandard ab. Und jetzt ist es eben an den einzelnen europäischen Ländern, das in nationales Recht zu gießen. Und die haben dabei natürlich noch Gestaltungsspielräume, im schlimmsten Fall vielleicht auch sogar die Anforderungen noch höher zu schrauben. Aber diesen Mindeststandard müssen sie halt halten. Und deswegen bin ich da auch interessiert, diesen Kontakt zu halten, um möglichst schnell verlässliche Informationen zu bekommen, weil die Zeit läuft. Ja? Also bis 2026 muss man letztendlich darauf vorbereitet sein. Dann beginnt das erste Berichtsjahr, wo man die Daten sammelt. In 2027 kommt zwar der erste Bericht, ja, aber das Berichtsjahr beginnt bereits am 1.1.26. Deswegen haben wir jetzt bei uns auch vor, das Gesamtprojekt inklusive der ganzen Mitbestimmung mit den Betriebsratsgremien, mit der Kommunikation an die Mitarbeitenden bis zum 31.12.2025 abzuschließen, um dann ideal vorbereitet zu sein. Und ich hoffe sehr, dass uns das auch gelingt.
Ja, also jetzt sind Sie da, merkt man sofort natürlich so tief in der Materie schon drin. Und ich war so beeindruckt, einfach wie gesagt, auch von dem, was Sie dort in diesem Online-Interview da eben geteilt haben. Ne? Sie haben ja auch eine Folie tatsächlich von Ihren Projekten geteilt und da auch Fragen gestellt oder eben auch solche Hinweise gegeben. Und da habe ich Sie ja im Anschluss daran eben kontaktiert und gesagt, ja, also ich beschäftige mich eben mit diesem Thema und ob Sie denn bereit wären, hier zu mir zu kommen in den Podcast, um eben auch den anderen Menschen, die in Unternehmen arbeiten, auch mitzugeben, ja, was denn so zu tun ist und wie man das vielleicht auch anpacken kann. Und deshalb würde ich gerne einen Schritt kurz zurückgehen, weil denke, da müssen wir erstmal einige noch ziemlich weiter vorne abholen. Wir sprechen über das Thema Gehaltstransparenz mit der Idee, diese Gehaltslücke, die es ja immer noch gibt zwischen den Geschlechtern, gegebenenfalls zu schließen. Also da gibt es ja eben eine neue Richtlinie auf EU-Ebene, die jetzt Vorgaben macht, die eben die Mitgliedstaaten dann umsetzen sollen, wie jetzt eben die Unternehmen die Gehälter eben gestalten sollen, Gehaltsbänder und so weiter, damit möglichst ja die Gehälter transparent sind und dadurch ja irgendwo die Hoffnung besteht, dass es dann eben keine Lücke mehr geben kann. Und vielleicht ja, müssen wir da noch mal kurz ansetzen und sagen, also was ist denn jetzt der Ausgangspunkt und vor allem ja auch der Punkt, weshalb viele Unternehmen ja jetzt dann diesen Handlungsbedarf haben oder haben müssten. Ja, wie gesagt, ich denke, manche wissen es noch gar nicht. dass wir da mal einsteigen. Ja, also vielleicht können Sie so aus Ihrer Sicht sagen, Sie sagen ja, Sie waren ja schon vor einem Jahr bei der Veranstaltung. Wo ist denn da jetzt so das, was von EU sozusagen kommt, wo Sie sagen, ja doch, da passiert was und da gibt es Änderungen, auf die wir uns jetzt vorbereiten müssen als Unternehmen, als Arbeitgeber?
Genau. Also grundsätzlich haben wir ja das Entgelttransparenzgesetz in Deutschland auch schon seit 2018, was ein erster Versuch war, diese Lücke zu schließen, wie Sie das auch gerade korrekt beschlossen haben. Man hat aber halt gemerkt, dass das ein zahnloser Tiger war. Und deswegen hat die Europäische Kommission da jetzt eben nachgelegt, hat eine neue Richtlinie herausgegeben. Die heißt nämlich jetzt nicht mehr nur Richtlinie zur Schaffung der Entgelttransparenz, sondern auch zu deren Durchsetzung. Sind jetzt eben auch Maßnahmen verschärft worden. Wird jetzt auch von drastischen Sanktionen gesprochen. Es gibt eine juristische Perspektive mit einer Beweislastumkehr. Also Arbeitgeber müssen zukünftig beweisen, dass sie nicht diskriminiert haben und nicht ein vermeintlich Diskriminierter muss beweisen, dass er diskriminiert wurde. Es gibt auch die Möglichkeiten von Arbeitnehmervertretungen oder Gleichbehandlungsstellen, dass diese statt der Arbeitnehmenden vor Gericht tätig werden. Das sind ganz neue Dimensionen, wo wir auch alle, glaube ich, insbesondere auch Ihre Kollegen, die Juristen, sehr gespannt sind, wie das in deutsches Recht gegossen wird, weil das noch ein bisschen ein Novum ist. Im Wesentlichen ist für mich der entscheidende Satz in der Richtlinie, dass Unternehmen zukünftig über Vergütungssysteme verfügen müssen, die sicherstellen, dass es gleiches Entgelt bei gleicher und gleichwertiger Tätigkeit gibt. Wenn man den Satz komplett verstanden hat, hat man eigentlich die ganze Richtlinie verstanden. Wenn man das alte Entgelttransparenz und die zugrunde liegende Richtlinie sieht, sieht man eigentlich auch, dass die das immer schon angenommen haben, dass es diese Vergütungssysteme gibt. Aber man hat dann in der Praxis nachher gemerkt, naja, gut, es gibt Tarifverträge und ähnliches, aber es gibt halt auch einen außertariflichen Bereich oder nicht tarifgebundene Unternehmen, und die haben nicht zwangsläufig solche elaborierten Systeme, die definieren, was gleiche und gleichwertige Tätigkeiten sind. Und daraus folgen für mich zwei wichtige Punkte. Ja, der erste Punkt, was ich auch am Montag in dem Interview gesagt habe, was ist denn jetzt mit unserer Tariflandschaft? Die ist ja lange gewachsen in Deutschland, quasi Kulturgut. Ja, können wir da wenigstens annehmen, dass unsere Tarifverträge diskriminierungsfrei sind? Und wir quasi dann für diese Tarifverträge schon mal so eine Art Stempel kriegen und sagen, ja, die qualifizieren als Vergütungssystem im Sinne dieser Richtlinie. Das wäre schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre für mich, viele Unternehmen haben sich ja auch für den außertariflichen oder nicht tariflichen Bereich Vergütungsstrukturen gegeben mit der Hilfe von unterschiedlichen Unternehmensberatungen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber Willis Towers Watson, Mercer, Kienbaum, Lurse, was es da in Deutschland alles gibt. Die haben auch alle ihre Grading-Systeme, also ihre Funktionsbewertungssysteme, die bieten Vergütungsstrukturen, die bieten Marktdaten an. Da haben viele Unternehmen halt auch schon viel Zeit und Geld investiert, um sich ein Vergütungssystem auf dieser Basis zu geben. Und auch wenn man für diese etablierten Anbieter, ja, die das auch alle schon über 20 Jahre am Markt machen, einen Stempel kriegen könnte und sagt, ja, auch diese Systeme sind diskriminierungsfrei, qualifizieren hier im Sinne der Richtlinie, dann wäre das schon ein sehr starkes Signal an die Unternehmen und würde da auch schon zur Entspannung führen, dass sie nicht das komplette neu anführen müssen. Ne? Also ich weiß, 2017, als das erste Mal diskutiert wurde, da waberte immer noch so ein EG-Check-Verfahren irgendwie durch die Informationsquellen, die man da hatte. Man hatte auch immer Angst, dass das so als das System, was vielleicht zentral vorgegeben wird, zukünftig geplant ist. Und das scheint aber jetzt nicht das Interesse zu sein, so zumindest mein aktueller Kenntnisstand, sondern man ist da wahrscheinlich offen, diesem Gedankengang zu folgen, den ich gerade beschrieben habe.
Ja, also absolut wichtige Frage, wie Sie ja sagen, so ein Vergütungssystem, das ist ja schon ja ein riesiges Regelwerk, na? Und wenn man das jetzt Ganze wieder aufrollen und neu aufsetzen müsste, ja, das bedeutet dann einfach wieder für die Unternehmen und für die ja, Arbeitgeberseite einfach wieder ja Bürokratie, ja einerseits klar, ich meine das Ziel, der Zweck ist klar und ist natürlich auch gut, aber es ist halt natürlich immer der Aufwand, ne? Also Mittel-Nutzen-Relation einfach natürlich zu sehen. Und ja, jetzt sagen Sie Tarifverträge und da haben wir dann schon Strukturen, aber wir haben natürlich jede Menge Unternehmen und Betriebe, die überhaupt gar nichts mit irgendwelchen Tarifverträgen zu tun haben. Also ich merke das ja in meiner Beratung und auch in meinen Seminaren, dass da also ja doch, will ich jetzt nicht sagen die Hälfte, aber doch häufig einfach Unternehmen dabei sind, die mit Tarifverträgen überhaupt gar nichts zu tun haben. Und ich denke mal, für die, die jetzt auch nicht andere Vergütungssysteme haben, die sie da implementiert haben, für die ist auf jeden Fall der Handlungsbedarf noch größer. Wobei man da jetzt nochmal sagen muss, ja, es hängt ja wieder auch an der Betriebsgröße. Also das aktuelle Entgelttransparenzgesetz sagt ja, also zumindest für diesen Auskunftsanspruch, in Betrieben ab 200 Mitarbeiter, na auch dieser Begriff, den hatten Sie ja euch auch angesprochen, ist auch die Frage, wer ist eigentlich der Arbeitgeber? Das soll ja auch abgesenkt werden, na? Aber ich glaube ja jetzt die ganz kleinen Betriebe, also so habe ich es zumindest rausgelesen, so unter 50 Mitarbeiter, also sie sind zumindest erstmal verschont oder haben auf jeden Fall viel längere Umsetzungszeiten. Ja.
Also nach meinem Kenntnisstand sind die verschont von der Berichtspflicht. Das heißt, die müssen ihren Gender Pay Gap, wenn sie weniger als 149 Mitarbeiter haben, erst ab 2030 an diese neue einzurichtende nationale Stelle berichten. Die sind aber, soweit ich weiß, nicht verschont von dem individuellen Auskunftsanspruch.
Richtig, das habe ich auch so verstanden, dass es für alle gelten soll, ja.
Und das heißt, man muss dann schon ab 2026 in der Lage sein, mindestens den Begriff gleiche und gleichwertige Tätigkeit für sich im Unternehmen definiert zu haben, um eben dann die Vergleichsgruppen bilden zu können, die die Basis sind für diese individuellen Auskunftsansprüche. Und letztlich ist das viel, viel komplizierter, das zu tun, weil dafür braucht man eben genau diese Vergütungssysteme, als nachher noch den Bericht dann ans Statistische Bundesamt zu schicken. Das ist eine sehr kleine Entlastung. Andersrum wäre es natürlich hilfreicher gewesen, wenn man da den Unternehmen etwas mehr Zeit gegeben hat. Allerdings müsste man vielleicht auch noch mal mit dem Ministerium in den Austausch gehen, ob man auch irgendwie über Übergangsfristen nachdenken könnte, wo man dann vielleicht mit den Sanktionen noch ein bisschen mit den Samthandschuhen tätig wird. Ich glaube, das Ministerium hat auch noch viel zu tun.
Ja, hat sich so angehört,
um das alles sicherzustellen, dass das bis 2026 funktioniert. Deswegen ist da, glaube ich, Verständnis für beide Seiten. Und vielleicht kommt man dann ja zu einer Lösung, dass man sagt, okay, wir machen das ab 2026, aber wir üben auch vielleicht erstmal gemeinsam und dass wir dann ganz scharfe Zähne auspacken, dass wir das vielleicht ein klein bisschen später tun, wäre zumindest ein Wunsch von mir.
Ja, also deswegen ist es ja auch toll, dass Sie sich da einbringen und so wie ich das da mitgekriegt habe, auch in dieser Veranstaltung, hat man doch sehr gespannt auf Ihre Worte und Ihre Beiträge gehört, ja, und das ist ja auch wichtig so, ne, dass die Praktiker sozusagen ja da auch mit involviert sind, von dem her ja grundsätzlich ja auch gut, ne, dass solche Veranstaltungen gibt, auch vom Ministerium, dass man sagt, okay, also es war ja aktiv angefragt, ne, es war wirklich ja in der Veranstaltung so, dass es hieß, ja bitte und teilt euch ja mit und so weiter. Und es kamen ja auch einige Beiträge auch im Chat. Und genau dieser Punkt, den Sie ansprechen, nämlich die Frage, ja, gleiches Entgelt für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit, das ist eben der Knackpunkt, der ja für viele Fragen eben sorgt, weil man ja erstmal dann solche Definitionen haben muss, also solche Jobtitel, Jobbeschreibungen und so weiter. Oder na, woran auch immer man jetzt diese Gleichwertigkeit, die ja nach dieser Richtlinie doch sehr weit verstanden wird, haben muss, um dann zum Beispiel diese Auskünfte ja auch geben zu können. Ja, also das ist genau ja das, wo der Handlungsbedarf da ist. Und Sie haben schon gesagt, also die Richtlinie, die ja auf EU-Ebene ja schon besteht, seit Juni 2023, die soll ja eben umgesetzt werden in den Mitgliedstaaten. Und da besteht die Zeit noch bis Juni 2026. Also hört sich so an, als ob man da jetzt ewig Zeit hätte. Aber dadurch, dass da so viel Vorarbeit zu machen ist und dieses Thema Gehaltstransparenz ja auch noch so ein heikles Thema ist, ist das überhaupt nicht viel Zeit, ne?
Nein, also das ist überhaupt nicht viel Zeit. Und wir haben deswegen auch ein eigenes Teilprojekt nur für Kommunikation und Change mit aufgesetzt, weil wir gesagt haben, das ist jetzt auch hier kein reines HR-Projekt. Wir müssen da die Arbeitnehmervertretungen mitnehmen, wir müssen die Führungskräfte mitnehmen und wir müssen letztendlich auch die Beschäftigten mitnehmen, weil es geht um Entgelttransparenz und dann müssen die natürlich auch in der Lage zu sein, nachvollziehen zu können, was wir da transparent machen wollen. Und das ist im Endeffekt auch die Krux, ne? Dass man dann wirklich sehr sauber sein muss in der Definition von gleichwertiger Tätigkeit. Für gleichwertige Tätigkeiten gibt es ein paar Kriterien, die die Richtlinie auch vorschlägt. Für die Erklärung von Entgeltlücken gibt es ein paar wenige Kriterien, die sie zulässt. Also da sind die Spielräume auch teilweise sogar schon sehr begrenzt. Ne, das ist dann immer diese Unterscheidung zwischen einem bereinigten und einem unbereinigten Gender Pay Gap, der Unbereinigte ist einfach so Analyse der Daten und der Bereinigte ist halt dann, was kann ich erklären? Ne? Und das ist auch erlaubt, aber eben auch nur auf Basis von einer abschließend aufgelisteten Anzahl von Kriterien. Und da muss man sich sehr mit intensiv beschäftigen und ich glaube, die meisten Unternehmen würden auch vielleicht gerne einmal ihre Daten im Ergebnis sehen, bevor sie sich das erste Mal nach draußen hin berichten müssen, um vielleicht auch entsprechende Maßnahmen von gegensteuern zu können. Vielleicht auch mal eine ganz wichtige Botschaft. Ich glaube nicht, dass viele Unternehmen bewusst oder absichtlich oder sogar unmittelbar diskriminieren. Ja, und für unser Unternehmen würde ich da sogar mich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube aber, dass das Risiko in der mittelbaren Diskriminierung liegt und dass es teilweise einfach auch in einer unbewussten, vielleicht historisch-hysterisch gewachsenen Entwicklung liegt. Und da kann das jetzt wirklich helfen, das aufzudecken. Und dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich die Ergebnisse einmal anzuschauen, Maßnahmen auch zu ergreifen, zu bereinigen, bevor man dann in die offizielle Berichterstattung einsteigt.
Ja, genau, das wollte ich vorher auch noch ergänzen, als Sie den Punkt angesprochen haben, dass ja eben das Ganze am Ende vielleicht dafür gut sein sollte, dass eben alle sich eben damit beschäftigen und halt eben ja tatsächlich eine Datenanalyse machen und halt eben vielleicht auch unbewusste Ungleichheit aufdecken und dann eben ja nachjustieren, korrigieren. Also dafür soll das Ganze dann gut sein. Ja, also genau. Ja, ich sagte ja schon, der Zweck ist ja schon gut, aber klar, man muss einfach sehen, welcher Aufwand steckt dahinter. Und ja, vielleicht können Sie ja, wie gesagt, ich war echt beeindruckt, einfach als ich gesehen habe, was Sie da schon vorbereiten. Vielleicht können Sie ja einfach so ein bisschen mitgeben, alles, was Sie halt dürfen, wie bei Ihnen da jetzt dieses Thema angegangen wird, weil das sind ja doch größere Projekte, die da bei Ihnen in verschiedenen Bereichen gemacht werden. Vielleicht können Sie uns auch ein bisschen insofern Zahlen mitgeben, also ne, Sie sind jetzt bei der Rewe Group in Köln. Also machen Sie das dann jetzt erstmal für Köln oder für ganz Deutschland? Weil natürlich, klar, sind das jetzt doch größere Dimensionen. Aber inwiefern können das denn andere Unternehmen, die halt eben vielleicht eine kleinere Betriebsgröße, Mitarbeiterzahl haben, ja auch zu teilen vielleicht schon übernehmen?
Genau, also wir haben uns jetzt eine Projektorganisation gegeben für das jeweils eigene Land, wo die Rewe Group in Europa tätig ist. Es gibt da mehrere Projektleiter. Ich leite das Projekt eben für Deutschland. Wir haben aber ein Board auch von diesen Projektleitern, wo wir uns regelmäßig austauschen und auch schauen, was macht Sinn, dass wir gemeinsam angehen, gerade was die Definition von gleicher und gleichwertiger Tätigkeit angeht, dass man da auch bei auch internen Versetzungen zwischen den Ländern eine einheitliche Struktur, eine einheitliche Sprache bekommen. Da wollen wir also tatsächlich auch ein paar Quick Wins mitnehmen, indem wir uns da synchronisieren zwischen den Ländern. Und dann gibt's aber natürlich auch ein paar Besonderheiten. Jeder hat sein eigenes Abrechnungssystem, wo die Stammdaten drin sind. Jeder hat vielleicht einen unterschiedlichen Marktdatenanbieter, weil die unterschiedlich stark sind in den einzelnen Ländern. Also da wird's auch Unterschiede geben. Ich leite, wie gesagt, das Projekt für Deutschland, für die Rewe Group. Darunter fallen die Rewe-Märkte, die Penny-Märkte, die Turmbaumärkte, die DEA-Touristik, die Firma Leckerland, wir haben eine eigene Rewe Digital, unsere IT-Firma, wir haben Produktionsunternehmen und wir haben ganz viele selbstständige Kaufleute. Wir sind ja eine Genossenschaft, wir sind keine AG. Das heißt, die selbstständigen Kaufleute sind unsere Genossen, sind aber alles eigentlich kleine KMUs, auch größere KMUs dabei natürlich. Deswegen ist das bei uns so spannend, weil wir haben sowohl die Konzernstrukturen als auch die kleinen KMUs, ja, und letztendlich brauchen wir auch etwas, was wir den selbstständigen Kaufleuten mit an die Hand geben können, was die von uns als Dienstleistung einkaufen können, wie wir ihnen eben durch dieses Thema durchhelfen. Und das Ganze wollen wir halt eben bis Ende nächsten Jahres etabliert haben, mitbestimmt haben, mit den Betriebsräten kommuniziert haben an alle Führungskräfte, an alle Marktleiter, an alle Mitarbeitenden und ja, das ist sehr spannend, aber auch sehr herausfordernd.
Ja, absolut. Also hört sich schon nach einem Mammutprojekt an einerseits, ja. Deswegen muss man sich da auch das irgendwie stückeln und strukturieren. Und ja, Sie
Ja.
haben das ja schon gesagt mit den Projekten. Und ja, wie Sie sagen, also das finde ich ja eben auch besonders spannend in der Konstellation, dass Sie ja diese Mischung haben, einmal Konzern und aber auch so die kleineren und dann aber auch der Blick nach Europa. Na, das ist ja auch noch, weil das ist ja eine EU-Richtlinie, die eben in allen Mitgliedstaaten ja auch umgesetzt werden soll. Also schon, ja, wirklich herausfordernd. Ja, vielleicht können Sie ja ein, zwei Tipps mitgeben, wenn da jetzt hier Zuhörer, Zuhörerinnen sind. Und das weiß ich, da habe ich einige, die so im Personalbereich arbeiten und die eben ja in einer Größe sind, nicht so riesig jetzt wie bei Ihnen, aber die halt auch auf jeden Fall das Thema haben. Also ja, womit kann man denn jetzt schon mal starten oder was wäre eine Empfehlung zu sagen, hier mal ansetzen? Und Sie haben es schon angesprochen, da haben wir so eine Unterscheidung noch, haben wir Unternehmen mit Betriebsrat oder ohne? Ja, weil dort, wo es eben Betriebsräte gibt, da braucht man halt eben auch die Mitbestimmung und da kann ich nur an der Stelle sagen, auch da frühzeitig dran denken und nicht erst, wenn das Projekt fertig ist, den Betriebsrat präsentieren. Ja, das muss man halt schon frühzeitig da eben auch dran denken und die Betriebsräte da mitnehmen. Ja. Ja,
Genau, also
was
das
würden Sie
ganze
sagen?
Thema ist ja auch mitbestimmungspflichtig, ne? Sobald wir über Vergütungsstrukturen sprechen, sind wir voll in der Mitbestimmung. Das heißt, es muss auch alles in Gesamtbetriebsvereinbarungen münden am Ende des Tages oder in Einzelbetriebsvereinbarungen. Und in den nicht oder in den Einheiten, die über keinen Tarif, über keinen Betriebsrat verfügen, muss ich natürlich dann auch irgendwie eine Art von Richtlinie mir zumindest geben, die ich dann an die Mitarbeitenden kommunizieren muss, weil es steht ja eben in der Richtlinie, ja, wir müssen über ein System verfügen, das System muss transparent gemacht werden, es muss bei den individuellen Auskunftsanfragen klar gemacht werden, auf welchen Regelungen diese Vergütung basiert. Deswegen auch die Unternehmen ohne Betriebsrat kommen da eigentlich nicht drum herum, ein genauso hochqualitatives Papier zu haben wie eine Betriebsvereinbarung, wo dann einfach nur die Unterschrift der Gegenseite letztendlich fehlt. Aber weitere Unterschiede sehe ich da letztendlich nicht in dem, was man braucht. Meine Empfehlung, das anzugehen, wäre erstmal ganz klassisch. Ich komme aus der Beratung, ja, es ist Handwerkszeug, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was habe ich denn schon? Ja? Also wo gelten vielleicht Tarifverträge mit der Annahme, dass wir hoffen, dass die Tarifverträge irgendwann einen Stempel kriegen. Dann gibt es aber auch im Tarifumfeld natürlich über tarifliche Zulagen, andere übertarifliche Leistungen, die eben nicht geregelt sind, dann muss ich dafür Regelungen schaffen, weil jede Vergütungskomponente, jede Nebenleistungskomponente muss in Zukunft irgendwie geregelt sein, damit ich eben transparent machen kann, wo sie herkommt. Und der Vergütungsbegriff ist in der EU-Richtlinie eher weit gefasst als eng. Ja, also das geht hin bis zu Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, was da bei den Beispielen drin steht. Also alle Benefits, das ist wirklich ein sehr, sehr weit gefasster Begriff. Da war ja auch schon mal mein Kommentar am Montag, vielleicht schafft es das Ministerium auch noch den Fokus da ein bisschen zu schärfen, dass man sich doch vielleicht Vergütungskomponenten raussucht, wo das Potenzial für Diskriminierung eher gegeben ist und andere, die wirklich kollektivrechtlich geregelt sind oder die gesetzlich geregelt sind, dass man die auch noch mal irgendwie auf einen anderen Level hebt und sagt, die lassen wir jetzt mal aus dem Fokus und wir kümmern uns lieber mit den anderen, wo es dann auch wirklich einen Hebel gibt, wo man dann auch wirklich was Sinnvolles damit angeben kann. So, wenn ich diese Bestandsaufnahme gemacht habe, dann sehe ich, wo bin ich im grünen Bereich? Ja, wo habe ich ein Verständnis davon, was eine gleichwertige und eine gleiche Funktion ist? Und wo habe ich das eben nicht? Ja, dann würde ich mich halt im nächsten Schritt mit den Einheiten beschäftigen, wo ich dieses Verständnis nicht habe und würde mir überlegen, wie schaffe ich das? Ja, wie kann ich definieren, was ist ein gleichwertiger Job, was ist eine gleiche Tätigkeit? Wir machen das zum Beispiel so, dass wir auch uns jetzt eine Struktur gegeben haben. Das kann man sich wie eine Pyramide vorstellen, wo es auch jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, so ein ähnliches Bild. Auf der linken Seite gibt es unsere Managementkarriere, auf der rechten Seite gibt es unsere Fachkarriere. Die Managementkarriere geht ein bisschen weiter hoch, die Führungskarriere geht ein bisschen weiter runter. Und dann haben wir da x Ebenen drin definiert, die wir zukünftig halt als Struktur haben wollen. Ne? Und dann muss man sich halt überlegen, welche diskriminierungsfreien Kriterien kann ich jetzt finden, um die Zuordnung zu diesen Pyramidenebenen, nenne ich sie jetzt mal, vorzunehmen. Und also letztendlich muss ich mir eine Grading-Struktur einfügen. Ja, jeder Personaler weiß, was eine Grading-Struktur ist. Manchmal heißt das auch Funktionsstufe oder Job-Level oder ähnliches. Aber ich brauche irgendwie ein gleiches Verständnis. Wenn jemand im gleichen Kästchen ist, dann ist er auch gleichwertig. So, dahin kommen kann man grundsätzlich auf zwei Methoden. Entweder über einen eher summarischen Ansatz oder einen analytischen Ansatz. Der summarische Ansatz ist das, was man aus den Tarifverträgen kennt. Da gibt es für jede Entgeltgruppe einen Text, der das beschreibt, ja, und dann ordnet man halt die Funktionen auf Basis dieses Textes der Ebene zu, die am besten passt. Bei einem analytischen System hat man Kriterien, für die gibt es meistens Punkte, diese Punkte werden aufsummiert und dann ist halt von Punkt X bis Punkt Y ist man in der Ebene Z und so weiter, dann gibt es halt für jede Ebene einen Punktwert und da kommt man raus. Das sind die zwei Wege, die es ganz klassisch halt so gibt, wie man in so eine Struktur hineinkommt. Der analytische Weg scheint mir ein bisschen zu komplex zu sein im Hinblick auf die Zeit, die uns jetzt noch zur Verfügung steht. Deswegen haben wir jetzt so eine Übersetzung geschaffen. Ja, wir haben ein analytisches Modell genommen, einer der Unternehmensberatungen, die ich vorhin aufgezeigt habe. Ich werde jetzt nicht sagen, welche. Und das ist aber letztendlich auch egal. Das ist die Frage, ob man BMW, Audi oder Mercedes fährt. Die bringen einen alle ans Ziel. Liebe Grüße an die Kollegen. Die Idee, die wir hatten, ist, wir nehmen dieses Kriteriengerüst und schauen, welche Beschreibung können wir aus diesen Kriterien ablesen, die uns dann helfen, eben diese Zuordnung in die Job-Level zu machen. Also wir haben uns quasi unseren eigenen Tarifvertrag jetzt gebraucht, auch mit tarifvertragsähnlichen Texten, ja, die aber eben die Kriterien beinhalten aus der analytischen Methode, wo wir hoffen, dass sie auch einen Stempel kriegen und diskriminierungsfrei sind. Und wir versuchen jetzt gerade, und damit haben wir gerade begonnen, in Piloteinheiten mit diesem Zielbild der Pyramide, mit den einzelnen Ebenen, mit den beschreibenden Texten, die die Wertigkeit der Level beschreiben, auf der Fachkarriere, auf der Führungskarriere, unterschiedliche Texte und einem Glossar nochmal, was die Begrifflichkeiten, die wir dann verwenden, auch nochmal erklärt. Das ist so das Handwerkszeug, was wir jetzt gerade in die Organisation rausgeben und sagen, guckt mal, ob ihr damit klarkommt, guckt mal, ob ihr damit eine Zuordnung hinkriegt. Und wir haben die Hoffnung, dass das gut klappt. Ja, und dann wäre das eben der Weg, wie wir versuchen würden, unsere rund 200.000 Mitarbeiter, die wir in Deutschland haben, bis Ende nächsten Jahres alles sauber zugeordnet zu bekommen. Ja, das ist der Weg, bei dem wir gerade dann dabei sind. Ne? Und dann hat man aber auch erstmal nur die Wertigkeit definiert. Dann hat man immer noch nicht gesagt, was ist denn ein gleicher Job? Und einen gleichen Job versuchen wir halt eben über das Thema Jobfamilien, über Subfamilien abzubilden. Jobfamilien ist klassisch HR, IT, Finance. Ja, das ist, also kommen keine Begriffe vor, die man nicht erwarten würde. Und eine Subfamilie ist dann innerhalb von HR zum Beispiel Compensation and Benefits, People Development, operatives HR, HR-IT vielleicht. Ja, dass man da nochmal so ein Level hat, wo man die Jobfamilie nochmal unterteilt. Und diese gesamte Struktur überlegen wir uns jetzt auch gerade, wie kriegen wir die auch in unseren HR-Management-System abgebildet. Ja, wir bauen quasi eine ganze Jobarchitektur dafür jetzt auf. Wir wollen dann auch über unseren Marktdatenanbieter da zukünftig dann Vergütungsbänder dann dahinterlegen, diskutieren auch gerade, auf welcher Ebene wollen wir das, ja, wollen wir ein Vergütungsband für ein Level haben, wollen wir nach Jobfamilien differenzieren, wollen wir vielleicht sogar nach Subfamilien differenzieren, das ist dann so das zweite Teilprojekt auch bei uns mit den Vergütungsstrukturen, was wir angehen, wenn die Jobarchitektur steht. Ja, und diese Entscheidung, wo wir das anhängen, werden wir dann aber auch erst treffen, wenn wir die Daten sehen, und wenn wir sehen, wo macht eine Differenzierung Sinn und wo macht sie auch keinen Sinn, wo hilft einem vielleicht auch mal ein breiteres Band. Also mein Designprinzip ist so ein bisschen so viel Detail wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, mit Hinblick auf die Zeit, mit Hinblick auf die Diskussionen. Wie gesagt, Schießen auf bewegliche Ziele ist ein von mir sehr häufig benutzter Begriff in letzter Zeit, weil das wird jetzt auch wirklich ein sehr agiles Projekt werden, wo wir immer wieder Erfahrungen sammeln, nochmal unseren Ansatz reviewen, gucken, welche Erkenntnisse sind neu dazugekommen, sodass ich Ihnen heute auch noch nicht sagen kann, wie unser Vergütungssystem Ende nächsten Jahres aussehen wird. Aber ich bin selber sehr gespannt darauf.
Ja, und wir treffen uns dann natürlich einfach in einem Jahr wieder. Ja,
ja, sehr gerne.
Ja, also vielen, vielen lieben Dank. Da sieht man ja schon, wie umfangreich das Ganze ist. Und wie Sie schon sagen, also die Details, wenn man das wollen würde, da könnte man sich da auch unendlich verlieren. Ja, also da gibt es wirklich unendlich viele Details. Aber am Ende, aus meiner Sicht, auch Sinn und Zweck dieser Regelung ist das ja nicht. Am Ende soll ja eine Diskriminierung verhindert werden, die irgendwo da ist, ne, ob direkt oder mittelbar. Und vielleicht noch so zum Abschluss, also es sollte jetzt hier diese Podcast-Folge einfach dazu dienen, dieses Thema mal vielleicht bekannter zu machen, auch für viele, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, weil sie vielleicht denken, da ist ja noch ewig Zeit oder warum auch immer da noch nicht in diesem Thema sind. Was man aber halt mitnehmen kann, denke ich, ist, dass man am Ende kein fertiges Konzept irgendwo herbekommen kann, also weder von der Gesetzgebung noch von irgendwoher, sondern dass es wirklich ein rein betriebliches System mit eben auch den Beschreibungen und all diesen Dingen, die Sie beschrieben haben, jedes Unternehmen für sich selber eben halt machen muss, ne, weil die Tätigkeiten ja unterschiedlich sind. Ja, es ist jetzt nicht so, auch wenn ich mich natürlich freue, ich verlinke gerne den Kontakt auch, dass vielleicht Menschen zu Ihnen Kontakt aufnehmen und sagen, geben Sie doch mal rüber, wir übertragen das einfach mal bei uns. Mhm. Ja, wird eher schwierig, würde ich sagen.
Das wird extrem schwierig, weil ich ja nicht als Berater tätig bin, sondern ich bin 120% committed zu meinem Arbeitgeber und habe genug damit zu tun, unser Projekt bis Ende nächstes Jahr fertig zu kriegen. Aber es gibt viele Kollegen in den unterschiedlichen Beratungshäusern, die sich auch schon mit dem Thema beschäftigen, die auch keine komplett fertigen Pakete anbieten, aber die einem natürlich auch helfen können. Und ich denke auch Sie wären ja ein gutes Beispiel für jemanden, der mal anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Der kann auch mit Sicherheit bei Ihnen mal eine Beratungsstunde buchen. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher.
Ist zu empfehlen, auf jeden Fall, genau. Ja, ich habe tatsächlich eine kleinere Firma, ist es mit, also da ist der Kontakt tatsächlich über den Betriebsrat zustande gekommen, die das Thema Vergütungssystem angehen, und mit denen bin ich jetzt eben dabei, sowas zu entwickeln, ist aber tatsächlich in einer kleineren Runde, aber am Ende, ja, sagen wir mal, ist der Aufwand vielleicht kleiner, weil es halt nicht so viele Einzeljobs gibt, ne, oder so viele Bereiche, aber das System an sich ist ähnlich, ja, und wie Sie schon beschrieben haben, auch das ist so mein Gedanke, ich habe ja schon seit vielen Jahren mit vielen verschiedenen Tarifverträgen zu tun und kenne ja eben so die Struktur, die grundsätzlich ja in Tarifverträgen ist, und ich denke, das ist so, ja, die Richtschnur, an die man sich da so zumindest zu einem großen Teil eben anlehnen kann, ja, mit anderen kreativen Möglichkeiten vielleicht noch, genau. Ja, also Herr Fresdorf, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Sie haben ja, nachdem ich Sie kontaktiert habe, mir gesagt, dass es eben ein Herzensthema von Ihnen ist, dieses Thema. Und deswegen schätze ich das wirklich sehr, dass Sie die Zeit sich genommen haben und solche Einblicke hier gewährt haben. Und wenn Sie Lust haben und je nachdem, ne, wie alles sich noch so entwickelt, dass wir vielleicht in einem Jahr uns nochmal hören, wäre das wirklich spannend.
Können wir sehr gerne mal so festhalten. Es ist wirklich ein Herzensthema von mir. Ich glaube, das hat man auch ein bisschen schon gemerkt. So richtig kurz fassen kann ich mich bei dem Thema auch nicht. Aber es ist ein spannendes, herausforderndes Thema und sowas liebe ich einfach. Und ich glaube, wir machen es auch wirklich nicht nur, weil wir es müssen wegen dieser EU-Richtlinie, sondern weil wir auch an den Wertbeitrag glauben, dass es da auch viele Dinge gibt, die uns insgesamt als Arbeitgeber weiterbringen und die auf unsere Werte, für die wir auch stehen, einzahlen. Und deswegen kann ich auch, glaube ich, zu Recht sagen, dass es wirklich ein Herzensthema ist.
Ja, und deshalb passt es ja auch perfekt zu meinem Podcast, der attraktive Arbeitgeber heißt.
Absolut.
Ja, und damit möchte ich gerne abschließen und sage vielen, vielen lieben Dank.
Danke auch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.